So, guten Abend. Herzlich willkommen zu unserem Bibellesen mit Gewinn. Das zweite Mal dieses Jahr. Wir haben viele Stühle gestellt, weil unser Glaube groß war. Aber was ich ganz gut finde, dass ihr recht weit vorgerückt seid. Also, sonst ist es ja immer in der Kirche so, man sitzt ganz hinten oder die letzten Plätze werden zuerst gefüllt und die ersten Reihen bleiben frei. Aber ihr seid vorbildlich, ihr seid nahe an die Bühne, ans Pult herangerückt. Das ist schön. Ich lese uns zuerst einen Vers aus der heutigen Losung, nur den Vers aus dem Neuen Testament, weil das sehr gut zu unserem heutigen Thema passt. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15, da schreibt Petrus: Seid stets bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Stets bereit sein, Rede und Antwort zu stehen, davon zu berichten, über diese Hoffnung, die in uns lebt. Das ist die Anforderung, die Petrus hier an die Gläubigen stellt. Licht und Salz zu sein in dieser Welt. Und Petrus geht davon aus, dass diese Hoffnung, die in uns ist, irgendwie sichtbar wird. Ja? Dass die Menschen auf den Gedanken kommen, uns zu fragen, Rede und Antwort zu stehen. Wenn jemand Rechenschaft von euch fordert. Wir denken vielleicht manchmal, ja, ich wäre ja froh, wenn jemand mal fragen würde. Ja? Warum lebst du so und so und warum bist du anders? Ja. Aber wie selbstverständlich geht Petrus davon aus, dass diese Hoffnung, die durch Jesus Christus in unser Leben gekommen ist, auch irgendwie sichtbar wird für die anderen. Dass sie neugierig werden und ins Fragen kommen. Bestenfalls uns fragen. Und wir dann bereit sind, Rede und Antwort zu stehen und Rechenschaft zu geben über unser neues Leben. Ich möchte anfangen mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir auch wieder für diesen Abend, dass du uns zusammenführst, um tiefer einzutauchen in dein Wort, in das, was du uns vielleicht ganz speziell auch heute Abend zu sagen hast. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen und unsere Ohren öffnest, sie weit machst für deine Botschaft und dass es eine ganz, ganz wertvolle und gesegnete Zeit für jeden wird, der hier ist. Wir geben dir, Jesus Christus, die Ehre an diesem Abend. Amen. Und Thomas, schon bist du dran.
In der Schule Jesu, die Bergpredigt. Ich mache wieder das Vorprogramm. Der Jens wird dann mit dem Hauptprogramm weitermachen. Vorprogramm heißt, dass ich eine gewisse Grundlage lege zur Bergpredigt. Fortlaufend werden wir uns die Texte der Bergpredigt anschauen in diesem Jahr. Und im zweiten Teil gibt es dann immer eine konkrete Auslegung zu dem, was in der Bergpredigt grundgelegt ist. Und wir hören dann eine ganz spezielle Auslegung, die Jesus in seiner Verkündigung vorgenommen hat, insbesondere in den Gleichnissen. Also, wie das letzte Mal gewesen ist, da haben wir begonnen mit der Bergpredigt und haben uns die Seligpreisungen angeschaut und dann kam ein Gleichnis von Jesus, was das noch einmal versinnbildlicht und konkretisiert hat. Und genauso soll es heute Abend auch wieder sein. Bei mir geht es jetzt weiter nach den Seligpreisungen und ich hole euch dazu auf den Berg der Bergpredigt sozusagen. Das ist der Berg der Seligpreisungen. Man weiß natürlich nicht ganz genau, ob das wirklich diese Stelle gewesen ist, an der Jesus die Bergpredigt gehalten hat. Aber Blick hinein in das Land Galiläa, Blick über den See Genezareth, das ist auf jeden Fall das Umfeld, in dem die Bergpredigt gehalten wurde. Und diese Gedanken an die Jünger und das versammelte Volk weitergegeben worden. Die Bergpredigt Jesu. Ich will am Anfang auch noch einmal ein bisschen ganz grundsätzlich ein paar Sätze sagen zu Jesus als Lehrer. Die Bergpredigt ist so die Antrittsrede Jesu und wir haben ja das Jahresthema so genannt, in der Schule Jesu, ausgehend von der Bergpredigt, dass Jesus als Lehrer auftritt. das wird oft mal gar nicht so besonders wahrgenommen. Natürlich war Jesus nicht nur Lehrer, er ist vieles andere auch. Er ist insbesondere unser Heiland und Erlöser. Aber vieles, was Jesus gesagt hat, ist wie eine Lehrveranstaltung auch gewesen für seine Jünger, für seine Nachfolger. Und es fängt schon ganz früh an. Der 12-jährige Jesus im Tempel ist der Jesus, der lehrt. Die Schriftgelehrten sind seine Zuhörer und sie sind erstaunt über die Gelehrsamkeit, über sein Wissen. Also das fängt schon ganz früh bei den ersten Überlieferungen, die wir überhaupt von Jesus haben, an, dass er als Lehrer in Erscheinung tritt. Jesus nimmt sozusagen die Lehrtradition des jüdischen Volkes auf und damit wird auch schon deutlich, wie wichtig seine Lehre oder seine Auslegung der Botschaft von Gott ist, dass das schon gleich am Anfang so deutlich im Vordergrund steht. Sein erstes Auftreten geschieht auch in einer Synagoge. Er kommt in die Synagoge, er liest den Abschnitt vor, der für den Gottesdienst gedacht war und legt ihn aus. Heute ist es vor den Augen erfüllt als eine ganz klare Schriftauslegung, die auf seine Person zielt. Auch da ist er zunächst einmal als Lehrer in der Synagoge gegenwärtig. Das geht aber dann weiter durch die Jüngerberufungen. Da wird Jesus gleich bekannt als der Rabbi, der Meister, der Lehrer für die Jünger. Er wählt 12 aus, 12 in Anklang an die 12 Stämme Israels. Auch da wird schon deutlich, es beginnt etwas Neues, ein neues Gottesvolk wird durch die Lehre, durch die Predigt Jesu geformt. Die 12 Jünger stehen für dieses neue Israel. Die Situation der umherziehenden Schüler, das ist das, was man sich für das Leben Jesu auf unserer Erde vorstellen muss. So ähnlich, wie es hier in dem Bild auch zu sehen ist. Das ist ein Bild aus der Serie The Chosen, die Erwählten. Die Serie hat ja doch einiges Aufsehen erregt, sehr unterschiedlich auch aufgenommen, aber sie zeigt auf jeden Fall sehr deutlich, wie man sich dieses Leben damals auch vorstellen musste. Die Jünger ziehen herum, sie kampieren, sie haben ein Zeltlager. Davon erfahren wir natürlich im Evangelium nichts, aber man muss sich das ja auch irgendwie vorstellen, wie das ganz praktisch abgelaufen ist. Und Jesus war derjenige, der im Herumziehen auch gesprochen hat, mit seinen Jüngern geredet hat und gelehrt hat. Das war eine gängige Lehrmethode in der damaligen Zeit, dass man als Lehrer mit seinen Schülern unterwegs gewesen ist und im Umherziehen sich unterhalten hat und damit auch verschiedene Meinungen gegeneinander abgewogen hat und Jesus auch seine Lehre weitergeben konnte. Die Jünger sind Schüler, ist die wortwörtliche Übersetzung von dem griechischen Begriff für Jünger, Mathetei. Das sind einfach Schüler. Und Schüler haben natürlich einen Lehrer. Und dieser Gedanke der Lehre geht natürlich auch weiter. Als Jesus sich verabschiedet bei der Himmelfahrt, da gibt er den Missionsbefehl weiter und der Missionsbefehl hat einen klaren Auftrag zur Lehre. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, dann kommt die Sache mit der Taufe und dann geht es weiter und lehrt. Lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe. Alle Völker, alles lehren. Als ein weltumspannender Auftrag zur Weitergabe des Evangeliums von Jesus. Das ist der Auftrag für die Jünger, für die Apostel. Sie werden gesandt in alle Welt und haben den Auftrag von Jesus, das Evangelium, die gute Nachricht von ihm zu verbreiten. Also unser Glaube hat schon sehr stark etwas mit der Lehre zu tun. Von Anfang an, von dem ersten Wirken Jesu bis hin zum Auftrag für die Apostel, für die Weltmission, geht es darum, dass wir etwas weitergeben von dem, was Jesus seinen Jüngern anvertraut hat und sie gelehrt hat. Noch einmal der Überblick über die Bergpredigt. Die Bergpredigt hat einen ganz klaren Aufbau, wie es halt bei einer guten Lehrstunde ist, dass man da einen guten gute Einteilung, guten Aufbau der Gedanken hat. Und wir haben das letzte Mal die Seligpreisungen, den Eingangsteil der Bergpredigt uns genauer angeschaut. Und heute machen wir den zweiten Teil der Einleitung, die Jüngersprüche, also eine Botschaft, die speziell an die Jünger gerichtet ist. Und dann kommt ja erst so richtig das Eingemachte, erster, zweiter Hauptteil und so weiter. Also wir richten heute nochmal den Blick auf die Einleitung und das, was ganz speziell nach den Seligpreisungen für die Jünger an Botschaft gedacht war. Im Deutschen lügt man, wenn man höflich ist. Schon mal gehört diesen Ausspruch? Er stammt von Goethe und er hat damit gemeint, viele Menschen, die miteinander so kommunizieren, gepflegte, höfliche Formen des Umgangs haben, die sind irgendwie verdächtig, die sind suspekt, denn das kann nicht alles stimmen, wenn die so höflich, freundlich den anderen begegnen. Viele Menschen halten doch eigentlich gar nichts von Etikette und von guten Manieren. Das wird eher etwas belächelt, schon zur Zeit Goethes. Sie sind doch eher direkt, lassen gerne frei heraus, was sie denken, ohne die Sorge, dass sie jemand anderen verletzen könnten. Ein Junge fährt nachts mit seinem Vater heim, sie gerade in eine Verkehrskontrolle. Der Junge macht seinem Ärger über das Aufgehalten, kontrolliert werden, deutlich Luft, fährt die Polizisten ziemlich grob an. Später, als dann Vater und Sohn weiterfahren, sagt der Sohn zum Vater zur Rechtfertigung: Ich bin lieber ganz ehrlich und sage dem Menschen, was ich denke. Diese ganze Höflichkeit, dieses ganze Getue ist doch nichts als heiße Luft. Ganz recht, sagt der Vater freundlich. Aber eben diese Menge Luft haben wir jetzt in unseren Reifen und merkst du, wie die Luft die harten Stöße dämpft und mildert. So ist es auch im Umgang mit Menschen. Die Höflichkeit kann manche harten Stöße, manche Härte dämpfen, viel Unangenehmes mildern und abfangen. Vielleicht kann man ja auch ehrlich und höflich zugleich sein. Wie man ehrlich, deutlich, bestimmt sein kann, aber durchaus auch höflich, zuvorkommend, freundlich. Genau das sagt uns Jesus in der Bergpredigt. Viele radikale Forderungen stehen in der Bergpredigt. Jesus erhebt ganz harte Forderungen, ganz harte Ansprüche. Aber am Anfang seiner Wander- und Lehrtätigkeit, da hat er auch viel Freundliches für die Jünger. Von der unbedingten Feindesliebe ist die Rede, hart. Er verschärft die Gebote Gottes, konsequentes Tun vom Willen Gottes. Da werden wir später im Laufe dieses Jahres noch einiges davon hören. Aber er gibt dann auch viel Luft dazu, komprimiert wie im Autoreifen, damit die Härten auch abgefedert werden können. Die Luft im Autoreifen der Bergpredigt, das ist der ganz große Zuspruch, den Jesus seinen Leuten am Anfang gibt. Sozusagen die Wesensbestimmung ihres eigenen Glaubens. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 13 bis 16 eben, die Jüngersprüche. Die Jüngersprüche sind sozusagen die Luft im Reifen, die die Radikalität der Bergpredigt etwas abfedern. Ich lese der Reihe nach. Es sind Bildworte, sehr eingängig, sehr klar, auch mit einer schönen Vorstellung zum Teil verbunden. Ihr seid das Salz der Erde, so beginnt's. Wer nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Vergleiche, Vergleichsworte gebraucht Jesus. Und dieser erste Vergleich betrifft das Salz, Salz der Erde. Jesus nimmt in seinen Verkündigungen, in seinen Predigten, in seinen Gleichnissen häufig Gegenstände, Verhaltensweisen, Dinge auf, die in seiner Umwelt sichtbar waren und für jeden verständlich waren. So ist es mit dem Salz auch. Das Salzmeer, wir nennen es heute das Tote Meer. In der Sprache der Bibel, in der Sprache Jesu, war es das Salzmeer. Eine ungeheure Ansammlung von Salz war da zu erkennen, zu sehen. Ein Bereich, der vollkommen tot war. Wenn heute das Tote Meer besucht wird, dann fasziniert es, weil diese Salzkristalle, die dann beim Vertrocknen vom Wasser zurückbleiben, natürlich ganz skurrile Formen haben. Und bei hohem Salzgehalt im Wasser hat man hohen Auftrieb, kann sich reinlegen, kann Zeitung lesen. Eine ganz interessante Geschichte. Salz war in Hülle und Fülle vorhanden zur Zeit Jesu durch das Salzmeer. Und auch heute noch decken wir prozentual gerechnet den meisten Bedarf von der gesamten Welt aus dem Toten Meer. Da wird das meiste Salz gewonnen, das wir auf der Erde verbrauchen. Jesus sagt weiter, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Ein zweiter Vergleich, Licht in der Verbindung mit einem Berg. Eine Stadt auf einem Berg, die kann man nicht übersehen. Ein Berg hebt sich heraus aus der Umgebung. Man hat natürlich auch hier Mutmaßungen angestellt, welchen Berg wird wohl Jesus gemeint haben. Das hier ist der Berg Tabor. Könnte sein, dass dieser Gedanke so im Hinterkopf war, der Berg Tabor, wie ein schöner Kegel, hebt er sich ab. Könnte der Berg sein, auf den Jesus anspielt. Und auch eine Bebauung am Fuß ist zumindest zu sehen, heute zu sehen. Auf diesem Berg kann nichts versteckt werden, kann nichts verborgen sein. Jesus macht weiter. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. Ein dritter Vergleich. Licht und Scheffel oder Eimer. In einer der Übersetzungen der vergangenen Jahre hat man dieses Bibelwort mit dem Scheffel mit Eimer übersetzt und dann hat man die gesamte Bibelübersetzung die Eimerbibel genannt, weil sie nicht so besonders glücklich gewesen ist und nicht so besonders gelungen war. Aber es ist schon richtig, so ein Scheffel, muss man sich eher einen Eimer oder einen Holzeimer vorstellen, damit das Licht vollständig abgedeckt ist. Macht man natürlich nicht. Man zündet kein Licht an, kein vernünftiger Mensch macht es und setzt dann einen Eimer darüber, damit der Lichtkegel überhaupt nicht nach außen dringt. Nein, umgedreht ist es, ein Licht zündet man an und man erhöht es noch, man setzt es auf einen Leuchter, damit es sein Licht noch viel besser ausbreiten kann für alle, die im Hause sind. Zeigt natürlich, wie man damals gelebt hat. Es gab einen großen Raum, in dem hat man gelebt. Da waren alle zusammen und versammelt. Heute hat man verschiedene Zimmer und unterschiedliche Etagen. Da, wenn man ein Licht auf einen Leuchter stellt, dann haben längst nicht alle im Haus Licht. Aber damals, zur Zeit Jesu, war das so gewesen. Ein Licht, schön angezündet, auf einen Leuchter gestellt. Alle konnten sehen, alle hatten Licht im Haus. Für alle im Haus das Licht. Auch hier wieder alle. Wir erinnern uns an den Missionsbefehl. An alle Völker soll das Evangelium gehen. Alle sollen es hören. Alle im Haus sollen das Licht wahrnehmen können. Und Ziel dieser ganzen Bildreden, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist Ziel der Mission Jesu. Der Vater im Himmel soll geehrt werden. Wir sollen unser Licht leuchten lassen vor den Leuten. Wie soll das passieren? Die guten Werke, die der Glaube an Jesus immer im Schlepptau hat, die haben natürlich Strahlkraft. Sie haben Strahlkraft vom ewigen Licht Gottes. Ja, Jüngerinnen und Jünger, Christinnen und Christen, Menschen, die aus Glauben handeln, die fallen auf. Und Jesus macht das ganz klar mit seinen Sätzen an die Jünger, die wir gerade gehört haben. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. das Salz der Erde, das Licht der Welt. Das sind Jünger Jesu damals und auch wir heute. Salz und Licht werden hier zum Gleichnis für etwas ganz Elementares, für etwas Unverzichtbares, ohne dass die Welt im Grunde nicht auskommen kann. Man merkt es, wenn da die Leute Jesu dazwischen sind, in einer Familie oder in einer Schulklasse, an einer Arbeitsstelle, im Verein, im Altenheim. Nicht jedem passt das. Denn die Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu, die bringen ja immer den gesamten Anspruch Jesu auch mit. Die bringen das ganze Evangelium mit. Das ganze Salz. Das ganze Licht. Da haben manche durchaus ihr Problem damit. Für uns aber ist gerade das der Auftrag, die Motivation zum Dienst, zum Handeln am Nächsten, zum Hingehen zum Anderen, zu allen Völkern. Unsere Gesellschaft, unsere Welt wird durch das Salz der Christen, durch das Licht der Nachfolge Jesu, ein unschätzbar großer Dienst erwiesen. Das macht Jesus deutlich. Jesus will das so. Wer ihm nachfolgt, wer sich als Christ engagiert, wer sich einsetzt, der soll Salz der Erde und Licht für die Welt sein. Nicht zu klein denken, Salz der ganzen Erde. Licht für die ganze Welt. Von vornherein ist es so, das muss man gar nicht selber machen, das geschieht eher von selber, weil der Glaube ja untrennbar mit Jesus verbunden ist. Was Jesus ist, was er tat, was er gesagt hat, das gibt er an uns weiter. Ihr seid Salz der Erde, so sagt er. Er sagt nicht, ihr werdet es irgendwann einmal sein, wenn ihr genug gelernt habt. Nein, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ihr sollt euch sehen lassen. Ihr sollt Flagge zeigen, ihr sollt Position beziehen. Ihr sollt sagen, was Sache ist. Ihr sollt erkennbar werden, ihr sollt auffallen. Salz salzt und Licht leuchtet, es geht nicht anders. Städte baut man bewusst auf Anhöhen, Öllampen gehören auf den Leuchter, nicht unters Butterfass. Ja, so sind Christen, so sind Ehrenamtliche, so sind Mitarbeitende in einer Gemeinde. Sie fallen auf mit ihrem Engagement, weil sie anders sind als die anderen Leute. Anders sind sie deshalb, weil sie der Welt etwas anderes zu bringen haben, als das, was die Welt geben kann. Das macht sie anders. Sie bringen den anderen Frieden, den, der von oben und auch von innen kommt. Sie bringen eine andere Versöhnung, die den Sünder mit Gott ins Reine bringt. Sie bringen eine andere Freiheit, die von Schuld und Tod erlöst und zu Kindern Gottes macht. Keinen Frieden, keine Versöhnung, keine Freiheit, die nur in dieser Welt bleibt. Das ist das andere. Es ist immer ein Frieden, eine Versöhnung, eine Freiheit, die mit Gott in Verbindung steht, die von Jesus herkommt. Deshalb passen sich Jünger Jesu dieser Welt auch nicht an. Sie sind Licht im Dunkeln, sie sind Stadt auf dem Berg gegenüber der konturlosen Einheitslandschaft unserer Gesellschaft. Christen gehen nicht in dieser Welt auf, sie solidarisieren sich auch nicht mit irgendwelchen Ideologien dieser Welt, mit den Systemen dieser Welt, sondern sie bringen etwas anderes. Sie bringen Würze, sie bringen Schärfe, sie bringen etwas Neues in eine laue Gleichgültigkeit, sie bringen helles Licht in dunkle Dämmerzustände. Noch heute gehört es ja zum Brauch, wenn ein Einzug erfolgt, Nachbarn kommen dann nach einer Hochzeitsfeier vielleicht und sie bringen ein Stückchen Salzbrot mit und ein Streichholz oder eine Schachtel Streichhölzer. Das wird überreicht mit dem Wunsch, dass es nie am notwendigsten im Leben fehlen soll. Denn zu jeder nahrhaften Speise gehört eben Salz. Zu jedem guten Hausstand gehört ein brennendes Herdfeuer. Natürlich, wir essen aus Gesundheitsgründen möglichst salzarm mittlerweile. Wir hantieren auch im Haushalt nicht mit offenem Feuer herum. Ein bisschen zu gefährlich. Wir haben andere Energiequellen als offenes Feuer. Aber wir wissen nur zu genau, Salzbrot und Streichholz, Das meint etwas Elementares für unser Leben. Denn wenn das Salz in der Suppe fehlt, wenn der Ofen aus ist, dann bricht für die Betroffenen eine Welt zusammen. Salz und Licht umschließen das Lebensnotwendige für uns Menschen in dieser Welt. Vom Salz beispielsweise wissen wir, dass es dringend gebraucht wird, um der Nahrung Geschmack zu geben, um Verderbliches zu konservieren, vor Fäulnis zu bewahren, zu reinigen von schädlichen Stoffen. Ganz ähnlich wird in der Bibel auch immer wieder vom Salz geredet. Da sind ganz unterschiedliche Zusammenhänge von Salz die Rede. Ganz interessant, wenn man sich da mal verschiedene Stellen anschaut. Beim Propheten Hesekiel gibt es eine Stelle, wo darauf hingewiesen wird, dass Neugeborene am besten mit Salz abzureiben sind, damit sie gereinigt werden. Also Neugeborene hat man in der Zeit des Alten Testamentes mal mit Salz abgerieben, dann war alles Schädliche irgendwie weggewaschen und weggenommen. Das hat auf jeden Fall gereinigt, dieses Salz. Lebensmittel wurden mit Salz haltbar gemacht. Und auch beim Opferdienst im Alten Israel wurde Salz verwendet. Salzbund nannte man auch die Opfererlaubnis für den Priester. Und am Jerusalem Tempel gab es an der Nordseite eine riesig große Halle, in der Salz aufbewahrt wurde, weil man zum Opfer Salz gebraucht hat, Salz parat haben musste. Das würzende, das bewahrende, das reinige Salz war für jeden frommen Juden ein Sinnbild dafür, mit welcher einer kraftvollen Wirkung Gott in das Leben seines Volkes eintritt. Das Opfer hatte die Verbindung mit Gott hergestellt und das Salz war ein zusätzliches Zeichen, dass die Verbindung mit Gott einen reinigenden Charakter hatte. Ein Sinnbild dafür, dass Salz bewahrt, kraftvoll ist, reinigend ist. Interessanterweise hat sich das sogar in der christlichen Taufpraxis niedergeschlagen. Das war für mich völlig neu. Im Taufbüchlein von Martin Luther 1523, da gibt es noch einen sogenannten Salzritus. Man hat den Täuflingen, den Neugeborenen, ein paar Körnchen Salz unter die Zunge gelegt und mit den Worten das gedeutet: Nimm hin das Salz der Weisheit zum ewigen Leben. Interessant, kommt von diesem Salzbund des Alten Testamentes her. Die Verbindung mit Gott symbolisiert in dem Salz, das reinigt, das die Schuld wegnehmen soll, das mit Kraft des Glaubens eine bewahrende, eine reinigende Wirkung im Leben erzielt. Eine Brücke von den Opfervorstellungen des Alten Testamentes in die reformatorische Taufsituation hinein. Ganz interessant, dass man diesen Aspekt, diese Salzritus da aufgenommen hat. Ja, sehr viel stärker, als uns das heute noch bewusst ist, hatte also das Salz mit der Wirkung des Glaubens im Leben eines Menschen zu tun. Die Eigenschaft des Salzes, eben vor allem reinigen und bewahren, das wurde gleichnishaft auf das Handeln Gottes mit uns Menschen übertragen. Und genauso wie das Salz alle Lebensbereiche und unser Verhältnis zu Gott umschließt, so ist es ganz genauso mit dem Licht. Ohne Licht finden wir uns nicht zurecht. Man braucht nur mal nachts aufstehen und auf die Toilette gehen müssen und dazu eben kein Licht anzuschalten. Gut, dann muss man sich zurechtfinden und zurechttasten. Man lebt ja in seiner Wohnung meistens schon einige Zeit und kennt sich aus und weiß in etwa, wie man laufen muss. Trotzdem, ohne Licht, alles etwas schwieriger, man findet sich nicht zurecht, die Orientierung fehlt. Mit Licht beginnt Gott alles, er beginnt die Schöpfung. Licht ist das Kleid, das er anhat, so sagt der Psalmbeter. Und mit der Erschaffung des Lichtes beginnt Gott sein Schöpfungswerk. Er ist ganz neu am Werk, wenn er ein dunkles Herz hell macht. Die Finsternis der Sünde vertreibt er, sodass das Leben eines Menschen völlig neu werden kann. In seinem Licht sehen wir das Licht. So sagt der Psalmbeter im Psalm 36. In Christus sind wir neu geworden im Glauben an ihn, sodass wir genau wie er Salz und Licht für diese Welt sind. Sein Nachfolgeruf stellt uns hinein in diese ganz neue Existenz, in diese Wesensbestimmung. Denn von sich aus könnte das niemand sein. Niemand von sich behaupten, ich bin Licht der Welt. Ich bin das Salz der Erde. Das geht nur, weil das Jesus ist. Und weil er durch den Glauben in seinen Jüngerinnen und Jüngern leibhaftig anwesend ist, gegenwärtig ist. Er kommt hinein mit seinem Wesen in unser Leben. Es wäre eine maßlose Selbstüberschätzung, selber Salz der Erde sein zu wollen, selber Licht der Welt zu sein. Das wäre dann genau das, was Jesus anmahnt. Es wäre Salz, das nicht salzt. Es wäre Licht, das nicht leuchtet, das keinen Schein verbreitet. Es wäre ein Berg, der keine Erhöhung hätte, keinen Gipfel. Wo gibt es denn sowas? Aber Salz, das nicht salzt, das gibt es nicht. Und ein Licht, das nicht leuchtet, gibt es auch nicht. Genauso wenig kann es einen Christen ohne Christus geben. Wenn wir Christen so in unserem Wesen nach leben, dann gleichen wir einer Stadt auf dem Berg. Sie kann nicht verborgen bleiben. Oder einem Licht, das seinen Schein verbreitet. Und alle können es sehen, die im Haus sind. Ja, dieses helle Glaubenslicht, das soll durch uns Christen leuchten. Das soll bei den Menschen Eindruck erwecken. Dadurch wird Gott geehrt. Dadurch wird Gott gelobt, gepriesen für die Salz, für die Lichttaten von uns Christen. Mir geht da ein ganz altes Kinderlied durch den Kopf. Bei Kinderbibelwochen oft gesungen, natürlich jetzt schon 50 Jahre her. Jesus heißt es, leucht mit hellem Schein. So beginnt es. Und in der zweiten und dritten Strophe wird dann eine ganz entscheidende Reihenfolge genannt. Jesus heißt es, leuchten zuerst für ihn und dann Jesus heißt es, leuchten auch um uns her. Du hast genau das zum Ausdruck gebracht. Jesus ist das Licht der Welt und ihr seid auch das Licht der Welt, weil es Jesus ist. So ist es mit der Lichtwirkung von uns Christen. Sie kommt aus der festen Bindung an Jesus und sie wird dann vor der Welt sichtbar, wo Jesus ins Leben tritt. Da werden Menschen zu Salzspendern, zu Lichtträgern für ihre Welt. Als der Oberzöllner Zachäus Jesus bei sich aufgenommen hat, da ist genau das geschehen. Da ist das Licht, das Jesus ist, in sein Leben hineingetreten. Und das hat alles hell gemacht. Alle, die im Haus versammelt waren, sind in dieses neue Licht hineingestellt worden. Die Hälfte meines Besitzes, so verspricht er Jesus, die gebe ich den Armen und alle Betrügereien, die ich getan habe, die will ich wieder gut machen. Vierfach gebe ich das zurück, obwohl das Gesetz ja nur eine zweifache Wiedergutmachung gefordert hat. Also das Doppelte macht der Zachäus gleich. Und ich denke an Corrie ten Boom, die niederländische Missionarin, gut bekannt. Im Konzentrationslager ist sie für viele Häftlinge zum Licht ihrer dunklen Welt geworden. In ihren Lebenserinnerungen, da überschreibt sie einen Rückblick auf ihre Zeit im Frauen-KZ Ravensbrück, Ende vor dem Zweiten Weltkrieg, mit den Worten, mache mich zur Fackel, damit das Feuer brenne. Und dann erzählt sie eine ganz interessante Begebenheit. 1400 Menschen sind in einer für 400 Personen ausgelegten Baracke zusammengepfercht. Alles ist verdreckt, alles ist voller Ungeziefer, verseucht. Überall brechen Krankheiten aus. Aber die Läuse, so schreibt sie dann, haben auch einen großen Vorteil. Die Aufseherinnen und die Offiziere halten sich weitgehend von der Baracke fern. Die Inhaftierten können fast unter sich sein, ganz allein. Corrie ten Boom kann unbehelligt zweimal am Tag eine Bibelstunde abhalten. So ist sie eine brennende Fackel für Jesus, ein Licht vom Licht der Welt. Unter schwierigsten Umständen können Christinnen und Christen noch Zuversicht verbreiten, weil sie eben Jesus, den Lichtträger der Ewigkeit, in sich selber haben. Erdensalz und Weltlicht ist aber auch der Ingenieur, der seinen Kollegen, der in einer schwierigen Situation steckt, in einer Krise, mit durchschleppt. In einer Phase der Umstrukturierung, der Rationalisierung der Abteilung macht er die Arbeit des angeschlagenen Kollegen einfach mit und nun kann dieser seinen Arbeitsplatz behalten. Durch sein Glauben an Jesus war das für den Ingenieur eine Selbstverständlichkeit. Licht in einer dunklen Welt. Christen sind immer da zu finden, wo die Welt sie braucht. Sie setzen sich ein mit ihrer ganzen Person. Salz und Licht haben nur dann eine Wirkung, wenn sie gebraucht werden. Besser noch oder schärfer noch, wenn sie verbraucht werden. Ein Salzkorn verliert seine Kristallgestalt, wenn es salzt. Es löst sich auf. Eine Kerze zehrt sich auf, wenn sie brennt. Aber bei allem, was sie tun, sind Christen ein Hinweis auf die Güte, auf die Barmherzigkeit Gottes. Dazu gehört vor allem auch die Eindeutigkeit, die Klarheit. Eure Rede sei allezeit mit Salz gewürzt, so mahnt der Apostel Paulus im Kolosserbrief. Man muss wissen, wo man mit den Christen dran ist. Auch da taucht also das Salz noch einmal auf in den Paulusbriefen. Die Salzkraft einer kleinen Prise kann dabei übermächtig wirksam sein. Wenn ein Christ Vergebung übt, in einer von Feindschaft vergifteten Umgebung, da spürt man das, diese Salzkraft. Oder wenn einer Jesus bekennt, wo es unendlich schwierig ist. Die flaue Atmosphäre einer ganzen Versammlung kann dann auf einmal ganz anders sein. Gesalzen wie frische Seeluft. Salzkorn ist der Christ, wenn er inmitten einer Lebensangst, einer geschüttelten Welt voller Sorgen und Nöte, auf einmal den Frieden Gottes bringt, den Frieden Gottes ausstrahlt. Das zerreißt die Nacht des Entsetzens. Das steckt anderen ein Licht auf. Wir hätten es wohl manchmal sehr viel lieber, dass man sich die Finger nach uns ableckt. Aber das ist nach dem Wort Jesu nicht unsere Bestimmung. Christen sind nicht Leute, die nach dem Geschmack ihrer Umgebung ausfallen sollen, die nach Anerkennung heischen sollen, nach Beliebtheit. Dann verlieren sie ihre Kraft. Christen sind Salz, nicht Honig. Klaus-Jürgen Diehl, ein langjähriger Leiter im CVM auf Bundesebene, häufig auch Redner bei der Pfingstau in Bogengrün gewesen, hat für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gemeindearbeit einmal ein sehr schönes Buch geschrieben mit dem Titel Salz statt Honig. Als ich in der Jungschararbeit begonnen habe, 40 Jahre her, da habe ich dieses Buch geschenkt bekommen. Salz statt Honig. Und mit einer kleinen Begebenheit berichtet Klaus-Jürgen Diehl, was er damit meint mit diesem Titel. Er berichtet, wie einige Besucher einer christlichen Jugendgruppe den Mitarbeitern auf einmal ein sehr anerkennendes Lob aussprechen. Mensch, ihr seid ja gar nicht so fromme Duckmäuse, wie wir immer gedacht haben. Und diese Anerkennung, die hat die Mitarbeiter natürlich sehr gefreut, aber sie hatten sie mit reichlich blauem Dunst und einer Reihe ausgiebiger Kneipenbesuche verdient, indem sie kräftig mitgemacht haben mit den Dingen, die die Jugendlichen halt so draußen in der Welt auch getan haben, rauchen, trinken und so weiter, haben sie versucht, die Leute zu sich zu holen, in ihre Teestube. Sie wollten ihre Freiheit, ihre Weltoffenheit damit demonstrieren. Und das hat scheinbar auch funktioniert. Zumindest war ihnen das Schulterklopfen dieser Rauch- und Trinkbrüder sicher. Aber gleichzeitig haben sie ihre Glaubwürdigkeit als Christen eingebüßt. Salz, das nicht mehr salzt, keine Wirkung mehr erzielt, angepasst ist, fade, geschmacklos. Salz statt Honig. Genau darum geht's. Ansonsten wird das nutzlos gewordene Salz weggeworfen und es wird von den Leuten zertreten. Wenn das Salz nicht mehr salzt und das Licht nicht mehr leuchtet, dann fehlt, was die Welt notwendig braucht. Es gibt keinen Christen ohne Christus. Ein Christ, eine Gemeinde, eine Kirche, die in der Welt aufgeht, verliert ihre Bedeutung für die Welt. Und wer durch Anpassung der Welt zu dienen meint, gibt gerade das auf, was der Welt dient. Noch einmal. Wer durch Anpassung der Welt zu dienen meint, gibt gerade das auf, was der Welt dient. Weil aber Jesus selber Salz der Erde, Licht der Welt ist, können wir hell für ihn leuchten. Durch ihn kommt Würze ins Leben. Und damals wie heute ruft Jesus Menschen heraus aus dem faden Alltagsallerlei hinein in das helle Licht seiner Gnade. Er macht das oft durch die Salzkraft, durch das Leuchtfeuer seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Welt. Und der Widerspruch, dass Salz nicht salzt und Licht nicht leuchtet, betrifft also nicht nur das Verhalten der Jünger und Jüngerinnen Jesus, sondern noch viel tiefer das Wesen des Glaubens an Jesus. Nicht indem die Schülerinnen und Schüler Jesus dies oder jenes tun, sondern weil sie eben zu Jesus gehören, auf sein Wort hören. Deshalb sind sie Salz der Erde, Licht der Welt. Sind sie sichtbare Stadt auf dem Berg. Also, alle Ermahnung, alle Unterweisung, alle Lehre der Bergpredigt zielt darauf, in dem zu bleiben, was der Herr, der Meister an uns tut und was wir durch ihn sind. Es zielt darauf, niemals in das zurückzufallen, was der alte Mensch in uns und um uns herum ist und tut. Denn einen Christen ohne Christus gibt es nicht. Das soll eine lebenslange Schicksalsgemeinschaft sein, ganz am Anfang der Bergpredigt. Werde, was du durch Jesus geworden bist. Oder vielleicht auch anders, werde, was du durch Jesus schon längst bist. Aber keinesfalls bleib so, wie du bist. Keinesfalls sei, der du bist. Das hört man ja auch immer wieder. Du bist schon ganz in Ordnung. Bleib so, wie du bist. Nein, werde, was du durch Jesus geworden bist. Wie das in der Verkündigung Jesu aussehen kann, zu dem zu werden, der man eigentlich durch Jesus schon längst ist, das werden wir dann jetzt im zweiten Teil hören. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Pause und lüften uns ein bisschen durch. Und dann darf der Jens mit einem Gleichnis von Jesus an dieser Stelle weitermachen. Bis in 10 Minuten.